Könnt ihr schon in Ankara mit Menschen sprechen, die vielleicht schon da waren?
Ja, wir haben hier gesprochen. Sie sagen alle traurig. Jeder ist am, die Augen sind am Tränen. Ne? Und wir wissen jetzt nicht, was uns da erwartet.
Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Spezial.
Es sind dramatische Bilder, die uns aus Syrien und der Türkei erreichen. Eingestürzte Häuser, Menschen, die teilweise mit bloßen Händen in den Trümmern nach Überlebenden suchen. Eine Fläche so groß wie Deutschland hat gebebt gegen 3 Uhr früh am Montag, den 6. Februar. Und die Hoffnung, nach jetzt eine Woche nach dem Erdbeben noch Überlebende zu finden, die wird immer kleiner, auch wenn es noch so schöne Geschichten gab, wie am Montagmorgen jetzt. Eine Woche nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei, da haben Retter eine 40-Jährige aus der Ruine eines 5-stöckigen Hauses befreien können, wie der Staatssender TRT berichtet. Und einen Bericht von einem Essener, der gerade in der Türkei ist, den hört ihr in dieser Folge. Und jetzt schon mal eine Warnung vorab, es geht teilweise um Details, die nicht ganz so einfach zu ertragen sind. Ja, und während jetzt eine Woche nach dem Erdbeben die Such- und Aufräumarbeiten auf Hochtouren laufen, werden die Zahlen der Todesopfer immer wieder nach oben korrigiert. Auf 35.000 wird die Zahl gerade geschätzt. Das ist so viel wie in Frohnhausen leben. Der UNO-Nothilfe-Koordinator rechnet sogar mit bis zu 50.000 Toten. Tausende werden noch vermisst. Ja, und in dieser Spezialfolge Essen im Ohr, dem Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt, spreche ich im Radio Essen Podcast mit Stadtreporterin Emily Massenberg.
Hallo.
Mit dir quasi als Stellvertretende für die, ich sag mal hier, die mit betroffen sind.
Ja.
Du hast das als Reporterin und auch als Onlinerin, das Erdbeben und auch viele Hilfsveranstaltungen, Aktionen, Organisationen mit begleitet. Mhm. Und da bin ich gespannt auf deine Schilderung heute.
Ja, ich freue mich. Also in dem Rahmen, wie man sich darüber freuen kann, darüber zu erzählen. Aber ich finde es schön, dass wir heute darüber sprechen, weil ich echt mit sehr, sehr vielen Menschen auch im Gespräch war, die eben gerade beteiligt sind und die sich um nichts anderes mehr kümmern, als wirklich da gerade mit anzupacken und zu helfen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir heute darüber sprechen können.
Mhm. Ja, das wird auch so ein Schwerpunkt dieser Folge sein. Mhm. Nämlich, wir machen jetzt nicht viele Zahlen, Fakten und so weiter. Das haben wir jetzt, glaube ich, mit dem Intro schon abgehakt. Wir sprechen viel darüber, wie Menschen helfen.
Ja.
Und das finde ich auch das Schöne hier in Essen. Ich denke zum Beispiel an den Brand in der grünen Mitte oder als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Da haben sich ja innerhalb von Stunden oder Minuten sogar Menschen hier in Essen zusammengetan, um Hilfe zu organisieren. Auch dazu gibt es noch jeweils eine Podcast-Folge, die ich euch an dieser Stelle empfehlen kann. Emily, wie hast du anfangs von dem Erdbeben mitbekommen?
Also ich bin morgens ganz normal aufgestanden und normalerweise gucke ich eigentlich direkt auf mein Handy. Ich habe verschiedene Nachrichtenticker natürlich und da habe ich es dann schon gesehen. Ich wusste aber erstmal gar nicht, wie verheerend das wirklich war. Und dann habe ich eben auch die ersten Bilder gesehen und dachte mir, oh Gott, also was ist da passiert? Und dann wurde ja im Laufe der Zeit immer mehr klar, wie viele Verletzte es wirklich gibt, wie viele Tote es gibt. Es war ja auch, die Lage war erst total unübersichtlich. Mhm. Und ja, das war natürlich total erschreckend. Also da war man schockiert.
Ja. Und dann hast du mit Menschen gesprochen, die betroffen sind, teilweise
ja
direkt in dem Sinne, dass sie Verwandte, Bekannte in der Türkei und in Syrien haben, teilweise verloren haben, aber zumindest die sie kennen, die da
genau,
ab und gut verloren
genau,
haben.
Genau, das habe ich jetzt am Samstag, also am Wochenende, da war ich ja bei einer Hilfsaktion an der Moschee in Katernberg und da waren eben ganz, ganz viele Menschen, die dort Verwandte, Bekannte haben. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die Verwandte oder Bekannte in der Türkei haben, die aber jetzt nicht direkt im Katastrophengebiet waren. Das heißt, die waren noch ein bisschen außerhalb, aber auch da, für die Menschen, das ist ja noch mal viel näher als für uns. Das ist ganz, ganz schlimm, das zu sehen. Und ja, die Menschen, die da Verwandte und Bekannte hatten, die haben auch Kontakt gehalten. Wir hatten ja zum Beispiel mit einem Herrn von den Türkei-Studien hier in Essen gesprochen, der auch dort Verwandtschaft hatte oder immer noch hat. Gott sei Dank sind die wohlauf, die Freunde und Verwandten. Aber ja, natürlich ist das erstmal für die schlimm, weil die auch erstmal gar nicht wissen, was ist los. Die sehen die Bilder und fragen dann natürlich nach. Und wenn dann der Kontakt hergestellt werden kann über Telefon und alles, dann sind sie natürlich erstmal beruhigt, wenn sie wissen, es geht denen gut. Aber trotzdem war das natürlich irgendwie, es ist so krass, weil die Leute wirklich, also das fand ich, hat man bei dieser Hilfsaktion gesehen, die machen nichts mehr anderes, als gerade zu sortieren, zu packen. Die wollen helfen auch natürlich für ihr Gewissen, weil es natürlich so schwierig ist, hier aus Deutschland irgendwie was zu machen. Aber man kann eben was machen und sie sind nur dabei. Heute Morgen habe ich noch mit Tunja Yilmaz, den wir auch gleich mal hören, gesprochen. Und der sagte, ja, er fährt jetzt erstmal hin und räumt alles auf. Also der ist wieder den ganzen Tag beschäftigt, obwohl die LKWs und die Sprinter, die am Samstag losgefahren sind von der Moschee zur, also in die Türkei quasi und da jetzt Hilfsgüter hinbringen, direkt ins Katastrophengebiet, die sind schon weg, aber jetzt kommt noch Arbeit, weil jetzt muss er alles aufräumen und ja.
Aber lass uns erst nochmal hier in Essen bleiben, bei den Menschen, die hier leben. Wie haben die, also was du gerade schon gesagt hast, die eine ganz andere Verbindung in teilweise ihrem Heimatland oder eben da, wo sie Verwandtschaft und Bekanntschaft haben, wie haben die das miterlebt, dass da eben die Erde gebebt hat?
Die haben das auch durch soziale Medien oder Radio oder so miterlebt und ja, war natürlich, erstmal ist der erste Gedanke, geht's meinen Leuten, die dort sind, geht es denen gut? Und die waren schockiert, also ja.
Hast du mitbekommen, haben die dir erzählt, dass die, ich sag mal, angerufen haben oder über Social Media oder Ähnliches gecheckt haben?
Genau.
Wie geht's dem Cousin, der Tante oder wem auch immer?
Ja, sie haben sofort telefonischen Kontakt hergestellt und sie meinten, sie haben erst, also Tuba, eine Helferin, die ich dort bei der Hilfsaktion kennengelernt habe, sie hatte mir das erzählt, dass sie erstmal in Tränen ausgebrochen ist, weil sie eben solche Angst hatte und als der telefonische Kontakt, ich weiß gar nicht, ob es eine Freundin war, auf jeden Fall dann hergestellt war und sie wusste, es geht denen gut, dann war ist erstmal ein Stein vom Herzen gefallen. So. Aber die halten sich auch weiterhin die ganze Zeit auf dem Laufenden. Das hat sie mir auch erzählt. Also die geben sich wirklich stündlich Updates und haben wohl eine ganz große Community auch in den sozialen Medien, die sich da immer wieder Videos schicken und alles. Also ja, die sind da rund um die Uhr auch im Kopf mit beschäftigt.
Mhm. Ja, und jetzt, weil sie eben hier im sicheren Deutschland, im sicheren Essen sind.
Ja.
Von hier aus können die Menschen und wir einigermaßen sicher helfen.
Mhm.
Dann gehe ich jetzt davon aus, dass das auch eine Motivation war, eben wir kennen da Leute, wir helfen jetzt. Wie ist das angelaufen? Was gibt's da für Aktionen?
Also erstmal wollte ich noch sagen, dass es auch echt erstaunlich war, weil viele Essenerinnen und Essener, die gar nichts mit der Türkei unbedingt zu tun haben, haben uns schon auf WhatsApp hier geschrieben, wo kann ich spenden, wo kann ich Sachen abgeben, ich habe ganz viel, natürlich auch Geld spenden, das wurde ganz, ganz viel hier auch angefragt und im ersten Moment war es so ein bisschen schwierig, weil diese Hilfsaktionen, die müssen ja auch erstmal entstehen, also ne, man erfährt davon und dann fangen die Ersten an, sich zu organisieren, zusammenzukommen. Das heißt, am Anfang konnten wir noch gar nicht so richtig sagen, wo es überhaupt was gibt. Ich glaube, das kam dann erst Dienstag oder Mittwoch, dass wir wirklich sagen konnten, okay, hier sind die ersten Stellen. Das AWO-Zentrum zum Beispiel, das hat was als einer der ersten gemacht. Ja, und dann eben auch das Zentrum für Türkei-Studien, dass die auch eine Aktion hatten. Und dann kam eben immer mehr, wo wir dann auch drauf verweisen konnten. Wir haben jetzt auch eine Internetseite auf radioessen.de, wo man dann eben genau sehen kann, wo man die Spenden hinbringen muss oder kann und was genau benötigt wird. Weil zum Beispiel in der Messe Essen, da werden momentan vor allem größere Sachen wie wirklich Rollstühle, Krankenstationen, also mobile Krankenstationen, mobile Toiletten oder ganze Campingsets oder so. Solche großen Sachen werden da benötigt. Und da sind dann auch teilweise Apotheken oder so gefragt, die eben helfen.
Wie haben sich diese Hilfsorganisationen und Hilfsgruppierungen, es sind ja teilweise nicht mal irgendwelche offiziellen Hilfsorganisationen, die sich zusammengetan haben. Wie sind die zustande gekommen?
Also ich kann jetzt von der Hilfsaktion eben in Katernberg erzählen. Die haben mir quasi erzählt, dass sie sich sofort zusammengesetzt haben mit allen Kollegen, Kolleginnen, Freunden, eben alle, die Interesse hatten, zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, was können wir jetzt tun? Und da war der erste Gedanke, wir können selbst hinfahren und wir können selbst dort Hilfsgüter hinbringen. Und so ist die Aktion dann zustande gekommen. Das heißt, sie haben gesagt, wir wollen auch wirklich ins Katastrophengebiet reinfahren. Wir wollen da jetzt auch aktiv selbst mithelfen, vor Ort mit anpacken. Man sieht ja diese ganzen Bilder, wo die Menschen oder die ganzen Helfer und Helferinnen die Steine wegpacken. Und das war auch deren Bild im Kopf, dass sie das auch mitmachen wollen. Und haben dann einen Aufruf gestartet, eben die Sachspenden zu bringen. Also Kleidung, Babynahrung, auch Tiernahrung wurde gebraucht. Ich war ja dann auch vor Ort, da hat man auch die ganzen Desinfektionsmittel, Feuchttücher, also all solche Sachen, Batterien, Kerzen, alles, was man da eben braucht, ja, dass das andere Menschen bringen. Und das haben wohl auch sehr, sehr viele getan. Also sie hatten viele Sachen, die dann eben vorbeigebracht wurden. Auch sehr, sehr viel Kleidung, teilweise auch Unbrauchbares. Also ja, man konnte leider nicht alles verwenden.
Und dann warst du in Kartenberg bei dieser Sammelaktion. Lass uns nochmal von hier aus starten mit deinen Eindrücken. Wie war es da? Was hast du da erlebt?
Also ich hatte schon Vorgespräche natürlich, wann fahrt ihr ab, wie sieht das genau aus? Und erst wurde gesagt, ja, wir fahren um 11 Uhr ab. Aber es war schon klar, das kann sich alles nochmal verschieben, weil man muss ja auch bedenken, das sind keine Projektmanager, das sind keine, weiß ich nicht, professionellen Leute, die sowas organisieren, sondern das sind ganz normale Menschen, die hier in Essen leben und auf einmal vor so einer Aufgabe stehen, so eine Riesenaktion zu organisieren. Und da ist es irgendwo auch klar, dass das nicht alles immer am Schnürchen läuft. Und ja, dann bin ich trotzdem einfach mal um 11 hingefahren, kam dann da auf den Platz vor der Moschee. Dann war auch noch zum Beispiel das Problem, dass die Kinder, die haben da immer Koranschule. Und das hätte eigentlich abgesagt werden müssen, weil der ganze Parkplatz war voll mit Autos von Eltern, die ihre Kinder eben dorthin gefahren haben. Und der hätte ja eigentlich frei sein müssen für die LKW. Aber ja, war dann so. Also das wurde mir dann auch gesagt, das sind halt Sachen, da muss man halt dann spontan umplanen. Ja. Hat trotzdem alles am Ende natürlich geklappt. Ja, und dann kam man da erstmal an, da war rechts so ein riesen Haufen mit Müllsäcken. Und das waren eben wirklich die Sachen, die unbrauchbar waren, weil zu dünne T-Shirts, Sachen mit Löchern drin, ne? Das ist natürlich schwierig, vor allem. Ja, und dünne Shirts, damit können die natürlich gerade nicht so viel anfangen. Das sind ja wirklich Minusgrade.
Wollte ich gerade sagen, das muss man sich ja auch vor Augen halten, ne?
Ja.
Ist es Winter, Minusgrade.
Genau, was da hingebracht wurden, waren richtig dicke Pullis, Jacken halt, ne? Und da wurde auch genug von gebracht. Also diese Sachen, die aussortiert wurden, das waren wenig. Aber trotzdem war da eben dieser Haufen und dann hat man schon die ersten, auch viele junge Leute gesehen, die aus dem Kofferraum noch Sachen rausgebracht haben, Tüten, Kisten voll, und da standen dann die Sprinter, die vier, die schon da waren. Da gab es dann auch Komplikationen, weil zwei nicht durch die Werkstatt gekommen waren. Das war dann auch noch ein Problem. Das war also auch kurz vor knapp, das heißt, sie mussten dann noch zwei weitere mieten, hat aber noch am Tag funktioniert, also sie haben dann noch zwei andere bekommen. Und sie hatten Sticker mit quasi Erdbeben Türkei und eine Türkei-Flagge vorne drauf gemacht, weil zwei LKW waren ja schon unterwegs und das hat denen wohl extrem diesen Grenzübergang erleichtert, weil dadurch wurde direkt gesehen, okay, die sind irgendwie eine Hilfsaktion oder die wollen helfen, und wurden direkt durchgewunken. Da gab es dann gar keine Probleme.
Und ich finde es so beeindruckend, du erzählst von vielen Menschen, die hier helfen in ihrer Freizeit.
Ja, das ist echt, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war der ganze Samstag. Und ich meine, was die Tage davor gemacht haben, das kann man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Sie haben erzählt, dass sie 13, 14 Stunden am Tag da standen, sortiert haben, gepackt haben. Super viele junge Frauen auch, die da standen und ja, die Sachen aussortiert, geräumt, Lebensmittel, haltbare Lebensmittel in die richtigen Tüten, alles beschriftet. Die haben ihre ganze, haben da nichts anderes mehr gemacht.
Unsere LKWs sind hier von Hand mit Herzblut sortiert worden. Von den Damen, von den jungen Mädels, von den jungen Leuten. Bis in die Nacht teilweise habe ich Pflaster besorgt, weil die Finger geblutet haben.
Ja, das war Tunja Yilmaz, der eben Hauptorganisator der Hilfsaktion war. Ja, und ich finde, er berichtet das ganz schön.
Verrückt, dass Menschen sich da die Hände blutig sortieren.
Ja.
Und dann waren die LKW so voll, hast du mir erzählt, dass man die Türen gar nicht richtig zugekriegt hat. Ne?
Also die LKW, die kamen dann, also das hatte dann auch gedauert. Ich glaube, die kamen dann gegen 12 gefahren. Ich weiß nicht, auf Raststätten steht man manchmal daneben, aber ich achte nicht so drauf. Und jetzt auf so einem Parkplatz in Kartenberg das zu sehen, das war schon irgendwie, ja, Wahnsinn. Es waren riesige 40-Tonner waren das. Und dann, wollte ich gerne mal sehen, wie sieht das da drin aus. In den Sprintern konnte ich schon gucken, weil auch noch nicht alle voll beladen waren. Aber da denkt man auch, wie viele Kisten passen hier rein. Also das war schon heftig. Und dann habe ich so gefragt, ja, könnt ihr vielleicht auch mal die LKW-Tür hinten öffnen? Und dann guckten sie schon ein bisschen erschrocken, weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Mussten dann da erstmal irgendwelche Drähte. Dann war ich schon so, okay, ihr müsst das jetzt nicht, wenn das zu viel Aufwand ist. Und dann hatte der Fahrer das aber netterweise gemacht, hat das aufgemacht und meinte dann, ja, ich muss aber gucken, weil vielleicht fällt das dann alles raus. Und war ich so, okay. Und dann hat er so die Tür so einen Spalt weit aufgemacht und man sah wirklich bis oben hin, da hätte kein Finger mehr zwischengepasst, waren diese Kartons gestapelt und es wäre wirklich alles nach vorne. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich glaube, man kann sich das Ausmaß hier gerade schon vorstellen. Das war bis oben hin voll, aber klar, die wollen natürlich auch so viel wie möglich darüber bringen.
Wie ist das für die Menschen, die eben vor allem Angehörige, Verwandte, Bekannte in der Türkei und in Syrien haben, dann jetzt zu sehen, hier sind ganz, ganz viele Essenerinnen und Essener, die uns auch unterstützen, beziehungsweise die Verwandtschaft, Bekanntschaft, die ihre Hilfe anbieten zum einen, ob jetzt Sachspenden oder finanzielle Spenden. Ja, und hinfahren zu der Hilfsaktion nach Katernberg und ihren Kofferraum leer machen mit Hilfsgütern.
Das war ganz toll für die. Also, das haben sie mir auch erzählt, dass diese Hilfsbereitschaft, die wirklich von allen kommt, unglaublich ist. Auch von vielen älteren Menschen, die gesagt haben, wir haben gewaschen, wir haben gebügelt, wir haben ganz viel für euch. Und auch Menschen, die gesagt haben, wir hätten so gerne noch mehr gegeben, aber wir können leider nicht. Und da haben sie auch gesagt, alles, was von Herzen kommt, da freuen wir uns drüber und wir brauchen, selbst wenn es nur ein Pulli ist, dann, ne, das sammelt sich halt auch alles. Und ja, das haben wir hier auch gemerkt, wie viele uns wirklich auf allen Kanälen, Instagram, Facebook, WhatsApp, kontaktiert haben und helfen wollen, immer noch wollen. Ja, das ist schön zu sehen.
Und dann hat sich dieser Hilfskonvoi aus LKW, aus 40 Tonnen und Transportern auf den Weg in Richtung Türkei gemacht.
Genau, das war dann um 18 Uhr, also von 11 Uhr wurde es 18 Uhr, da sieht man mal, wie viel Organisation da wirklich hinter steckt, dass das dann am Ende klappt, aber die sind im Dunkeln dann quasi losgefahren, da war ich jetzt nicht mehr da, aber ich bin noch mit Tunka Günyes, einem, der jetzt quasi mitgefahren ist, bin ich noch in Kontakt. Und er hat mir Videos geschickt, wie die mit gehupt und es war so ein Hubkonzert, sind sie dann losgefahren. Tuba hatte mir erzählt, also eine Helferin vor Ort, hatte mir dann auch erzählt, dass sie weinen wird, wenn sie losfahren und applaudieren und dass es einfach so toll ist, weil sie hat mir eben auch geschildert, wie es ihr in der Lage gerade geht.
Ist schrecklich, ist schreckliches Gefühl. Natürlich, wir leiden sehr mit und deswegen packen wir alle zusammen an einem Hand, dass wir das alle gemeinsam dort, wir können weder noch schlafen, weder noch richtig essen, weil wir wirklich nur noch sagen, 13, 14 Stunden, dass wir hier alle zusammen helfen. Und es ist einfach ein schreckliches Gefühl, ne, dass das jetzt alles so viele Städte betroffen hat. Wir leiden darunter natürlich und wir wollen nur noch helfen.
Ja, ich glaube, das zu deiner Frage auch, wie es denen damit gerade geht. Sie beschreibt das selbst am besten. Und wie gesagt, dieser Wille zu helfen, den hat man komplett gemerkt. Die hat, als sie mir das Interview gegeben hat, nicht aufgehört zu sortieren. Mhm. Also sie hat immer weitergemacht.
Ja. Und sie sagte in einem anderen Ton, den wir in der Radio-Hessen-Frühschicht gehört hatten, auch, dass sie weinen wird. Einerseits klar aus Betroffenheit, aber andererseits auch so schön, dass diese Hilfe stattfindet.
So schön, dass sie einfach fahren können, dass sie was tun können, dass sie aktiv werden können. Und ja, die Sprinter sind schon weit gekommen. Die sind jetzt schon in der Türkei, also schon angekommen. In Ankara erstmal, da ist wohl der erste so Sammelpunkt quasi. Und die haben die ganze Fahrt auch durchgezogen.
Und da hast du mit einem der Fahrer gesprochen?
Ich habe mit Tunka Günyes, den ich gerade schon erwähnt hatte, mit dem ich jetzt auch eben per WhatsApp in Kontakt bin. Mit ihm hatte ich gesprochen und er hat mir das Ganze nochmal genauer erzählt. Wie hast du oder wie habt ihr überhaupt von dem Erdbeben mitbekommen? Wie war das in dem Moment für euch?
Wir haben das über die Radio bekommen, dass ein Erdbeben geworden ist. Und es ist 24 Stunden, läuft immer Nachrichten und das hat uns mitgenommen. Traurig.
Wie kam es dann dazu, dass ihr gesagt habt, wir wollen helfen und wie seid ihr auf diese Idee gekommen, dann diese Hilfsaktion zu starten?
Wo wir gehört haben, dass so viele betroffen sind, mussten wir helfen. Wir hatten auch keine andere Möglichkeit gehabt. Wir mussten die Menschen helfen.
Und dann habt ihr euch zusammengesetzt oder wie sah das aus?
Wir haben uns als Fahrtischsport zusammengesetzt mit unseren Kollegen alle zusammen und dann haben wir uns entschieden, wir helfen jetzt. Erstmal haben wir schon mal 4 LKWs voll gemacht und dann haben wir entschieden, dass wir auch dann hochfahren würden.
Okay, wie habt ihr denn so schnell LKW und Transporter bekommen? Wie seid ihr so schnell da dran gekommen?
Das sind Arbeitsfirmen, Kollegen von uns, B&B-Firma, der hat uns 2 Transporter gesponsert, hat er uns umsonst gegeben. und zwei Transportarten, andere haben wir auch gemietet von anderen Kollegen und ein war sein Eigentum von einem Kollegen.
Ja, ich war ja noch bei euch, als ihr ja kurz vor der Abfahrt. Ihr seid dann nachmittags losgefahren. Du hattest mir noch ein Video geschickt. Was war das für ein Gefühl? Alle haben euch gewunken wahrscheinlich. Kannst du die Situation beschreiben?
Das kann man nicht beschreiben. Das muss man erleben. Das ist so schön. So kann man nicht beschreiben. Man ist auch glücklich, dass man dahin fährt.
Ja, und wie lief dann die Fahrt ab? Gestern vor allem seid ihr ja gefahren. Beschreibt mal ein bisschen, wie das mit bei der Fahrt war.
Wir sind um 18 Uhr von Deutschland rausgefahren. Dann sind wir über Ungarn, Rumänien, war richtig schön. In Grenzen haben die uns immer gewunken und in Grenzen haben die uns immer nach vorne gefahren, haben immer gesagt, nach vorne, nach vorne. Die haben nicht kontrolliert, die haben nichts gemacht. Die haben gesagt immer, bitteschön, bitteschön, bitteschön.
Okay. Also gab es an der Grenze gar keine Probleme?
Nein, keine.
Wie war die Fahrt sonst? Gab es sonst irgendwelche Komplikationen? Habt ihr Pausen gemacht?
Wir haben nur Tankpausen gemacht, Kaffeepausen gemacht. Ansonsten sind wir durchgefahren, bis türkische Grenze hat das 36 Stunden gedauert. Und jetzt sind wir zurzeit in Ankara. Und wir sind vor anderthalb Stunden nach Ankara angekommen. Wir haben gerade gegessen. Wir vorbereiten jetzt. Und wir wollen heute Abend um 9 Uhr hier losfahren. Und dann sind wir um ungefähr 5 Uhr oder um 6 Uhr morgens sind wir vor Ort.
Okay.
Das sind von hier noch von Ankara noch 780 Kilometer weit.
Also seid ihr, habe ich das richtig verstanden, ihr seid jetzt 36 Stunden durchgefahren, ohne zu schlafen?
Ja.
Wahnsinn. Ja, gut, als ihr jetzt in Ankara angekommen seid, natürlich habt ihr erstmal Pause gemacht. Wie sieht das da aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ist da ein Sammelpunkt?
Nein, es gibt hier manche Stellen sehr viele Sammelpunkte, aber wir wollen direkt vor Ort gehen mit unseren Transporter, da wir haben auch Sachen im Transporter, die sehr wichtig sind für die Leute und auch alles Neuware, Pampers, Kindernahrung, Hundefutter und wir haben alles dabei, deswegen wollen wir das vor Ort.
Was glaubst du, was erwartet dich vor Ort? Merkst du schon oder könnt ihr schon in Ankara mit Menschen sprechen, die vielleicht schon da waren?
Ja, wir haben hier gesprochen, die sagen alle traurig, jeder ist die Augen sind am Tränen, ne? Und wir wissen jetzt nicht, was uns da erwartet. Menschlich, ich weiß, das tut uns richtig weh, wir werden auch heulen, wir werden auch traurig sein, das sehen wir schon vorab.
Merkt man denn auch irgendwie eine Dankbarkeit, dass ihr da jetzt aus Deutschland ankommt?
Klar, die haben uns hier Essen ausgegeben, die haben uns Getränke hier ausgegeben und die haben auch noch ein paar Sachen im Auto getan, wenn wir unterwegs verbrauchen könnten. Die laden uns alle ein hier.
Ihr seid ihr da jetzt schon untergebracht? Also übernachtet ihr jetzt dort oder fahrt ihr gleich quasi direkt weiter?
Wir wollen gleich direkt weiterfahren.
Okay, also wieder keine Pause gemacht quasi.
Wieder keine Pause, ja.
Wechselt ihr euch denn ab mit dem Fahren?
Ja, wir haben zwei Fahrer immer im Auto.
Was meinst du denn, ihr werdet ja voraussichtlich Freitag dort wieder wegfahren. Was habt ihr da jetzt noch vor? Was wollt ihr im Katastrophengebiet angekommen genau machen? Was sind da eure Pläne?
Wir wollen da die Leute behilflich sein, die Leute umarmen, die Steine sammeln. Alles, was die uns sagen, würden wir gerne freiwillig machen. Wir würden alles machen.
Was glaubst du, wirst du nach dieser Reise mit nach Hause nehmen? Also von den Gefühlen her oder was meinst du, wie wird es dir da gehen?
Gebrochenes Herz, dicke Augen und viel Denken.
Mhm. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wird. Habt ihr jetzt schon weitere Aktionen geplant oder sagt ihr jetzt, wenn ihr angekommen seid, ist erstmal Pause?
Wir wollen jetzt hier angucken, wie das hier ist. Und wenn wir wieder in Essen sind, dann wollen wir mit unserem Vorstand mal zusammensitzen und dann wollen wir mal überlegen, was wir machen. Mhm. Das heißt, ist nicht Ende. Wir müssen planen, weil die Leute, die Häuser haben, die haben keine Häuser mehr, die haben nichts mehr. Das ist alles Erde, Ende. Alles kaputt.
Ja, da muss man erstmal schlucken, wenn man das gehört hat. Als ich das Interview geführt habe, ich finde, manchmal fehlen einem da so ein bisschen die Worte, weil ich finde es so schlimm einfach und andererseits so toll, dass er sich da selbst auf den Weg macht, jetzt 5 Tage dort sein wird und da einfach helfen wird. Mhm. Und auch da habe ich noch am Wochenende mit einem jungen Mann gesprochen. Hussein Umairat ist sein Name, weil uns viele auch gefragt haben, ja, was ist denn mit Syrien? Mhm. Wir sprechen jetzt auch die ganze Zeit über die Türkei, weil eben diese Hilfsaktion für die Türkei ist und weil natürlich auch riesige Teile der Türkei betroffen sind. Aber natürlich auch in Syrien ist es schrecklich und die Lage ist da auch nochmal viel unübersichtlicher. Aber natürlich gibt es gerade auch eine Hilfsaktion für Syrien. Nur man muss einfach sagen, es ist super schwierig, da halt hinzukommen. Die Gebiete sind schwer zugänglich. Es gibt gerade nur einen offenen Zugangspunkt, wo überhaupt Hilfsgüter hingefahren werden können. Deswegen ist die Hilfe zur Türkei gerade noch etwas einfacher, dass man wirklich auch selbst hinfahren kann. Aber Hussein Umairat hatte mir da auch erzählt, wie er eben am Wochenende noch mitgeholfen hatte.
Wir sind hier mit die Sachen am Aussortieren, die Sachen am Einpacken in Kartons, die Sachen beschriften, in den Transporter einzuladen, organisieren auch auf der anderen Seite in der Stadt im Essen-Zentrum. Da sammeln die zum Beispiel auch alles Mögliche an Spenden für einen Transport, um nach Syrien zu verschicken.
Also auch da gibt's Hilfsaktionen und Hilfsangebote. Ein Lichtblick für Menschen aus der Türkei und Syrien ist ja auch, dass sie jetzt leichter an Visa kommen sollen, zumindest für 3 Monate. Mhm. Natürlich unter gewissen Voraussetzungen und ja, gerade in Syrien ist es auch noch schwieriger, weil da im Moment ja noch der Bürgerkrieg herrscht und die deutsche Botschaft geschlossen ist. Aber Aktionen wie diese und eben auch die ganzen Hilfsaktionen, von denen du jetzt erzählt hast in diesem Podcast Essen im Ohr, das finde ich, das lässt hoffen, dass wir auch diese schlimme Krise möglichst gut durchstehen. Und so schön auch, dass es jetzt nicht nur durch eben die Türkei und oder türkische und syrische Community sich zieht, sondern ich sag mal durch alle gesellschaftliche Schichten.
Ja, und dazu muss man ja auch sagen, wir erzählen ja jetzt hier von den lokalen Hilfsaktionen, was ja auch toll ist, was in unserer Stadt, finde ich, wenn man das sieht, was so eine Stadt auch dann irgendwie auf die Beine stellen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch super viele überregionale Hilfsaktionen, ne, die auch mit Geldspenden da aktiv werden.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, Emily, hast du dafür noch einen Tipp, wie man jetzt am besten spenden kann?
Man muss das halt sagen, diese ganzen Sachspenden, die sind vor allem jetzt für die erste Zeit ganz, ganz toll und die werden da ankommen und die werden helfen. Aber bei seriösen Spendenplattformen hilft eben Geld auch sehr, sehr viel. Es ist natürlich immer, ich kenne das selbst, wenn man Geld spendet, ich weiß nicht, man hat irgendwie nicht dieses Gefühl, so richtig geholfen zu haben, wie wenn man natürlich jetzt einen Karton packt mit Sachen, ne, und die da hinbringt, dann hat man irgendwie nochmal ein viel besseres Gefühl, aber es kommt halt an und es kann halt noch, vielleicht noch sogar mehr bewirken, als einen Pulli vorbeizubringen. Ich weiß es nicht, es bewirkt beides was, aber Geld kann halt auch einfach sehr, sehr viel helfen.
Ich danke dir, Emily, dass du uns jetzt hier so offene und ehrliche und ich finde teilweise echt nicht einfache Geschichten und Eindrücke mitgebracht hast.
Ja.
Von den Menschen, die zum einen mindestens entfernt betroffen sind und zum anderen eben, die auch helfen.
Ich denke, also ich werde ja weiter mit Videos und Fotos auf dem Laufenden gehalten. Die könnt ihr dann auch bei uns auf Instagram zum Beispiel sehen und genau das so ein bisschen mitverfolgen, die Reise, die da gerade machen.
Und Infos und Hilfsangebote packen wir euch auch noch in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ja, danke nochmal, Emily, und ich möchte keine Podcast-Folge beenden, ohne euch nicht auch noch darauf hingewiesen zu haben, auf die anderen Podcasts, den Redebedarf, den Wochenrückblick hier bei Radio Essen und den Tag in 5 Minuten, in denen es natürlich auch um die Erdbeben und dessen Folgen geht. Emily, ganz herzlichen Dank.
Dank dir.
Ich bin Fabian Schulenkorff und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.